Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben ja das letzte Mal begonnen, uns mit den vorbereitenden Übungen innerhalb des tibetischen Buddhismus zu beschäftigen. Unter dem Aspekt, wie schaffen wir es im Augenblick des Todes, wach und präsent zu bleiben und in der Natur des Geistes zu ruhen. Im tibetischen Buddhismus gibt es dazu die vorbereitenden Übungen, das Nöndro. Und wir haben damit begonnen, uns die vier Betrachtungen zu vergegenwärtigen. Die erste Betrachtung war die kostbare menschliche Geburt, dass man sich also bewusst macht, dass wir hier wiedergeboren sind als Menschen und dass wir die einmalige Chance haben, spirituell zu praktizieren, was in der buddhistischen Lesart in den anderen fünf Bereichen, die wir uns das letzte Mal auch angeschaut haben vom Samsara, in der Weise nicht möglich ist, wie es im menschlichen Bereich möglich ist. Im himmlischen Bereich, bei den Göttern, bei den Devas, die sind so zufrieden, denen geht es so gut, dass die überhaupt nicht an Praxis denken, vor lauter Zufriedenheit auch nicht realisieren, dass die Dinge sich verändern. Das heißt, auch im Götterbereich bleiben die Götter zwar sehr, sehr lange Götter, aber irgendwann werden sie dann auch wieder in einem anderen Bereich wiedergeboren. Im Bereich der Asuras, also der streitbaren Halbgötter, die sind so damit beschäftigt mit ihrem Neid und Hochmut, dass sie auch nicht wirklich an Praxis denken, sondern denen ihr einzige Gedanken sind, wie schaffe ich noch mehr Reichtum zu erwerben und wie schaffe ich es, so super zu werden wie die Götter. Dann gibt es den Bereich der Tiere und in der tibetischen Lesart des Bereichs der Tiere ist dieser Bereich dadurch gekennzeichnet, dass die Tiere einerseits ihren Trieben hinterherjagen oder versuchen, ihre Triebe zu befriedigen. Der andere Aspekt ist ihre Unwissenheit oder ihre Dummheit. Das heißt, die kommen auch nicht wirklich auf die Idee zu praktizieren. Dann gibt es noch den Bereich der Pretas, das sind die hungrigen Geister. Und die hungrigen Geister sind so mit ihrer Wahrnehmung, dass sie im Leben zu kurz gekommen sind, dass sie also in einer vollkommenen Mangelsituation leben. Und ihr erinnert euch, das sind so kleine Wesen mit einem ganz kleinen Mund und einem dicken Bauch, wo also immer für diesen großen Bauch zu wenig reinkommt und sie permanent in diesem Zustand sind, ich brauche noch etwas. So wie es ist es nicht genug. Und der letzte Bereich, das ist der Bereich der Hölle oder der Höllen eigentlich, weil es gibt unterschiedliche Höllen, es gibt heiße Höllen und kalte Höllen. Und das ist ein Bereich, wo Wesen einander quälen bzw. gequält werden und auch dort hat man wenig Möglichkeit, spirituell zu praktizieren. Insofern bleibt in dieser Lesart der menschliche Bereich übrig, wo wir von allen diesen Bereichen ein bisschen haben. Das heißt, der menschliche Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass er gemischt ist und wir hier an sich die besten Chancen haben zum Praktizieren. Insofern steht bei diesen vier Betrachtungen am Anfang die Betrachtung der kostbaren menschlichen Geburt und daraus die Idee, dass wir diese kostbare Geburt, die wir hier haben, auch nutzen für unsere eigene spirituelle Praxis. Ein anderer Aspekt der kostbaren menschlichen Geburt sind, dass wir uns vergegenwärtigen, dass dort, wo wir hier geboren sind, kein Krieg herrscht, dass wir genug zu essen haben, dass wir genug für unseren Unterhalt haben, optimale Bedingungen, die es uns ermöglichen, zu praktizieren. Einer der letzten Aspekte der kostbaren menschlichen Geburt besteht darin, sich zu vergegenwärtigen, dass man mit diesen kostbaren Lehren in Kontakt gekommen ist. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, den Dharma zu studieren. Die zweite Betrachtung war die Betrachtung des Leides, dass viele Wesen in einem leidhaften Zustand sind, dass wir unser eigenes Leid auch betrachten. Und dazu hatte ich das letzte Mal das Rad des Leidens mitgebracht, also Samsara, der Kreislauf von Samsara, wo man sich auch vergegenwärtigen kann, dass in all diesen sechs Bereichen Leid vorhanden ist, dass es zu unserer Existenz dazugehört. Auch hier besteht die Motivation darin, dieses Leid, was wir auch selbst erleben im Alltag, entweder von außen oder von innen, aus diesem Leidenskreislauf auszusteigen. Die dritte Betrachtung war die Betrachtung der Vergänglichkeit oder dass sich alles verändert. Die fünfte Betrachtung war die Betrachtung über das Gesetz von Ursache und Wirkung, auf Sanskrit Karma. dass wir uns vergegenwärtigen, dass unsere Handlungen aus unserer Motivation heraus die entsprechenden Folgen manifestieren und dass das uns die Möglichkeit gibt, uns vorher zu überlegen, welche Folgen möchten wir ernten und dass wir danach unser Handeln ausrichten. Das sind so die vier Betrachtungen. Im Nöntro geht es jetzt weiter mit der Zuflucht. Es gibt jetzt unterschiedliche Aspekte der Zuflucht. Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der mir wesentlich erscheint. Wenn wir im Angesicht des Sterbens oder des Todes versuchen, gelassen zu bleiben, versuchen, in unserer Natur des Geistes zu ruhen, dann gibt es so eine eigene Dynamik, nehme ich mal an, dass wir natürlich auch diese letzten Momente unseres Lebens versuchen zu manipulieren. Unser Ego versucht, da irgendwie etwas noch zu drehen, damit es uns doch noch ein bisschen besser geht oder dass wir vielleicht noch irgendetwas tun können. In der Regel ist das auch so unsere Haltung im Alltag. Wenn wir negative Erfahrungen machen, dass wir da versuchen, das Negative irgendwie zu manipulieren, dass es doch wieder positiv wird. Positive Erfahrungen versuchen wir zu manipulieren, dass wir daran festhalten und uns wünschen, dass es noch länger andauert. Wir haben im Alltag immer auch diese Tendenz, Dinge manipulativ heranzugehen. Und jeder Moment der Manipulation ist aber nichts anderes als die Manifestation von unserer eingeengten, egozentrischen Sicht, die immer versucht, etwas Positives herzustellen und das Negative zu vermeiden. In der Natur des Geistes zu ruhen, ist ja genau der andere Aspekt, dass wir lernen, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Eine Technik, die es im Buddhismus gibt, um uns dabei zu unterstützen, in der Natur des Geistes zu ruhen, ist der Aspekt der Hingabe. Wenn wir uns hingeben, dann sind wir in dem Moment offen und versuchen nicht etwas zu manipulieren, sondern wir sind wirklich vollkommen offen und vollkommen eins mit dem, was da ist, ohne dass wir irgendetwas verbessern wollen oder etwas verändern wollen. Es gibt jetzt unterschiedliche Objekte im Buddhismus, wo man diese Fähigkeit der Hingabe trainieren kann. Ein Objekt dieser Hingabe sind die drei Juwelen und das ist die Zufluchtsformel. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Man kann einfach mal experimentieren, wie fühlt es sich an, wenn wir uns innerlich vergegenwärtigen, ich gebe mich dem Buddha hin. Auch hier können wir uns daran erinnern, dass der Begriff Buddha unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Das kann einmal dieses Vorbild des historischen Begründers des Buddhismus sein. Man kann es auch so lesen, dass es unsere eigene Buddha-Natur ist. Hier macht der Begriff der Hingabe natürlich extrem Sinn. Das heißt, aus unserer begrenzten, egozentrischen Sicht, unsere Buddha-Natur zu manifestieren, ist immer irgendwie manipulativ. Das schafft das Ich eigentlich nicht. Das heißt, der einzige Weg, um unsere Buddha-Natur zu manifestieren, ist, dass wir uns unserer Buddha-Natur hingeben. Sprich, dass das Ich, das Ego, sich der eigenen Buddha-Natur hingibt. Der zweite Aspekt der Hingabe ist der Dharma, das ist die Lehre. Oder das ist im größeren Zusammenhang, das ist einfach der Kosmos, so wie er passiert. Das heißt auch hier, dass wir uns den Gesetzmäßigkeiten des Universums hingeben. Auch hier, dass wir nicht versuchen, manipulativ alles zu verbessern oder zu verschlechtern oder nur zu unserem Vorteil einzurichten, sondern dass wir auch hier lernen, in Einheit mit der Welt zu leben und uns dem Gesamten hingeben oder der Einheit hingeben. Der dritte Aspekt der Zuflucht ist der Sangha, also die Gemeinschaft der Praktizierenden. Und auch hier gibt es einen Aspekt der Hingabe, dass wir uns auch hier der Gruppe oder der Gemeinschaft hingeben. Das heißt, dass wir das Ganze sehen und nicht uns über unsere Eigenheiten definieren, über unsere egozentrische Sicht. Auch hier, dass wir eins werden mit der Gruppe der Praktizierenden. Es gibt jetzt eine Spezialität innerhalb des Vajrayana oder des tibetischen Buddhismus. Und zwar ist das die Zuflucht zum eigenen spirituellen Lehrer oder Meister. Im Vajrayana wird davon ausgegangen, dass wir den Dharma oder den Buddhismus nur mit Hilfe eines lebenden Lehrers studieren können. Es wird gesagt, dass man diesen Lehrer als Manifestation des Buddha betrachten soll. Die Idee ist, dass der Lehrer in einer ungebrochenen Kette bis hin zum historischen Begründer des Buddhismus zurückgeht und damit manifestiert der Lehrer die ganze Weisheit dieser Tradition. Und insofern wird dann gesagt, dass es ein viertes Zufluchtsobjekt gibt und das ist der Lehrer. Wenn man in den Texten nachliest, wie ist das mit dieser Hingabe oder Zuflucht gemeint, Dann gibt es da eine berühmte Geschichte, die findet ihr bei Patrul Rinpoche in seinem Buch Kunsala Meschelung, das so im 19. Jahrhundert verfasst wurde. Patrul Rinpoche war so ein tibetischer Gelehrter und da findet sich die Geschichte von Buddhas Zahn. Sie handelt von einer alten Frau, deren Sohn regelmäßig nach Indien gereist ist, um dort Handel zu treiben. Sie hat sehr intensiv meditiert und hat sich von ihrem Sohn immer gewünscht, dass er aus Indien, aus Bodh Gaya, also da, wo der Buddha die Erleuchtung gefunden hat, dass er dort eine Reliquie ihr mitbringt. Eine Reliquie des Buddha. Jedes Mal, wenn der Sohn von seiner Reise zurückgekommen ist, hat er es vergessen, ihr etwas mitzubringen. Nach einigen Jahren, als der Sohn nie etwas für sie mitgebracht hat, hat sie ihm dann gedroht und hat gesagt, also wenn du mir bei deiner nächsten Reise nichts mitbringst, dann bringe ich mich um. Und zwar vor deinen Augen. Der Sohn ist also wieder über den Himalaya nach Indien und hat dann seinen Handel getrieben, ist dann wieder mit der Karawane nach Tibet über den Himalaya wieder zurückgekommen. Und kurz bevor er zu Hause ankommt, fällt ihm ein, ups, da war doch noch was. Er hat natürlich wieder vergessen, hier eine Reliquie mitzubringen. Er ist dann irgendwie ein bisschen verzweifelt schon, weil er denkt sich, naja, meine Mutter ist ziemlich eine zähe Person, also die wird das da wahrscheinlich wirklich machen, dass sie sich vor meinen Augen umbringt. Was kann ich da jetzt machen? Und durch Zufall sieht er einen verstorbenen Hund am Wegesrand liegen. Er schaut sich diesen Hund an und bricht aus diesem Gebiss einen Zahn heraus. Den wickelt er in Seide ein und voller Stolz überreicht er ihr diesen Zahn und sagt dann, das ist der Zahn des Buddha. Mutter schaut ihn so ein bisschen skeptisch an und sagt, ja, da muss er aber ganz schön eine Hauer gehabt haben. Auf jeden Fall, sie glaubt das. Sie nimmt den Zahn ganz andächtig und legt ihn auf ihren Schrein und meditiert dann noch viel stärker und ist total glücklich. Interessanterweise entwickelt der Zahn dann ein Eigenleben, das heißt, er strahlt vollkommenes Licht aus. Die Mutter praktiziert noch stärker und noch Meditation, bis sie vollkommen erleuchtet ist. Die Moral der Geschichte ist, dass das Vertrauen und die Hingabe, die diese Mutter in diese Reliquie hatte, hat dazu geführt, dass sie zur Erleuchtung gekommen ist. Es war nicht der Zahn, der sie zur Erleuchtung geführt hat, sondern es war ihre eigene Hingabe, ihre eigene Qualität. Und das ist mit Hingabe in dieser Tradition gemeint. Das heißt, es geht nicht so sehr um Hingabe, zu dem Lehrer gesprochen wird, dass ich mich der Person des Lehrers hingebe, sondern es ist das Vehikel, dass ich für mich diese Offenheit entwickle, für mich diese Qualität in mir entwickle, um dann eins zu sein mit meiner eigenen Buddha-Natur. Ich mag die Geschichte sehr gerne, weil sie zeigt, dass es um die eigene Qualität geht und nicht, dass der Meister toll ist und irgendetwas super Tolles mit mir macht und mich dann irgendwie zur Erleuchtung führt, sondern dass es meine eigene Qualität ist. Im tibetischen Buddhismus werden jetzt unterschiedliche Ebenen der Zuflucht unterschieden. Ich lese dir einfach mal vor, ohne jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen, was damit gemeint ist, aber damit ihr eine Idee habt. Hier in der englischen Übersetzung wird mit Basic Vehicle, wie kann man das übersetzen, also Grundlagenfahrzeug. Damit ist im Prinzip der Theravada gemeint. Da ist die Zuflucht in die drei Juwelen, Zuflucht zum Buddha, zum Dharma, zum Sangha. Dann kommt die Entwicklung, die ab dem 5., 6. Jahrhundert in Indien stattgefunden hat, das heißt der Vajrayana. Die haben dann noch weitere Ebenen eingeführt. Einmal die Zuflucht zum Lehrer, zu den Yidams. Die Yidams sind die Meditationsgottheiten oder die visualisierten, figürlich dargestellten Buddha-Aspekte unseres eigenen Wesens. Wir projizieren die Qualität von Mitgefühl zum Beispiel in diese Figur von Avalokiteshvara und manifestieren in der eigenen Vorstellung in diesen eigenen inneren Aspekt nach außen und arbeiten dann damit. Dann mit den Dakinis, das ist die Ebene der Zuflucht allgemein im Vajrayana. Und dann gibt es noch eine spezielle Zuflucht. Das ist die Zuflucht in die Channels, also in die inneren Kanäle. Dann gibt es die Zuflucht zu den Energien, die in diesen Kanälen sich bewegen. Und dann gibt es die Zuflucht Senses. Da gibt es dann so Kügelchen, die auf diesen Energien wandern in den Kanälen. Und das Spezielle ist, dass im Vajrayana also nicht nur mit Visualisationen von Meditationsgottheiten geübt wird, sondern man sich dann auch vorstellt, dass man mit inneren Kanälen und inneren Energien arbeitet. Das ist sehr ähnlich wie im Yoga. Das ist also die spezielle Zuflucht. im Vajrayana. Und dann gibt es noch eine Ultimate Refuge, eine absolute Zuflucht. Die absolute Zuflucht ist Zuflucht in unsere Buddha-Natur, in unsere Natur des Geistes. Das ist der Ansatz, den Sogyal Rinpoche und Christy Longacre in ihrem Ansatz von der Sterbebegleitung in den Vordergrund stellen. Zum Sterbezeitpunkt sollte man so weit spirituell praktiziert haben, dass man zu dem Zeitpunkt in der eigenen Natur des Geistes ruhen kann. Alle Techniken, mit denen im Laufe des Lebens praktiziert werden, haben als einziges Ziel, diese eigene Qualität zu stabilisieren. Das heißt, sich vertraut zu machen mit der eigenen Natur des Geistes, damit man im Moment des Todes das realisieren kann und das manifestieren kann. Und zwar in dem Augenblick, wo die Buddha-Natur oder die Natur des Geistes als helles Licht im Sterbeprozess auftaucht. Dass man das erkennt und eins wird mit diesem hellen Licht. Das ist die Grundidee. Eine Idee, und diese Idee findet sich in allen buddhistischen Richtungen, und zwar das ist die Idee der Reinigung. Das finden wir also sowohl im Theravada als auch im tibetischen Buddhismus. Die Idee, dass unsere innerste Buddha-Qualität vernebelt wird von allen möglichen Trübungen, von allen möglichen Störgefühlen, und dass die spirituelle Praxis keine andere Funktion hat, als diese Störgefühle aufzulösen. Das heißt, unsere vernebelte Sicht zu reinigen, damit wir Kontakt mit unserer innersten Natur haben. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Reinigungsrituale oder Reinigungstechniken. Und das Nöntro besteht zum Großteil aus diesen Reinigungstechniken. Eine Methode der Sterbebegleitung, da werden wir im Laufe des Kurses noch dazu kommen, hat als Funktion, die falschen Sichtweisen des Sterbenden oder wenn man selbst im Sterbeprozess liegt, diese falschen Sichtweisen aufzulösen und zu reinigen. Gibt es zwei Ebenen der Trübungen. Es sind einmal die kognitiven Trübungen, das heißt unsere Konzepte, wie wir glauben, wie Dinge sind. Und dann gibt es natürlich jede Menge emotionale Trübungen, unsere Gewohnheitsmuster, unsere unguten Störgefühle. Diese Reinigungstechniken haben als Funktion, diese beiden Ebenen zu reinigen. So eine Art Waschmaschine. Und so oft zu waschen, bis alles klar ist. Und man seine vorhandene Buddha-Natur, die ja immer da ist, diese Buddha-Natur zu manifestieren. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, das nicht manipulativ zu tun, weil dann sind wir immer noch in der Dualität, immer noch im Manipulativen, sondern einen Weg zu finden, wie wir uns unserer eigenen Buddha-Qualität hingeben können. Das heißt, wie wir uns ihr öffnen können. Dazu hätte ich jetzt für heute gedacht, dass wir einfach mal diese Visualisation, so wie sie im Nöntro gemacht wird, durchexerzieren. Im Buch auf Seite 261 findet ihr zwei Zeilen, die rezitiert werden. Während diese Zeilen rezitiert werden, baut die Person, die praktiziert, diese Visualisation im eigenen Geist auf. Also ihr schließt einfach mal die Augen und lasst in euch einen riesigen Baum entstehen. Und dieser Baum hat 5 starke Äste. Auf den mittleren starken Ast, da sitzt dann euer Lehrer, in Form von Padmasambhava. Über dem Padmasambhava könnt ihr euch die gesamte Linie aller Lehrer, die ausgehend vom Buddha den Buddhismus gelehrt haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr alle eure eigenen Lehrer mit draufsetzen. Dann gibt es einen großen Ast des Baumes, der nach vorne ausragt. Und auf dem sitzt der Buddha Shakyamuni. Dann gibt es auf der rechten Seite einen großen Ast. Und auf dem großen Ast sitzen Bodhisattvas. Bodhisattvas sind weit entwickelte Praktizierende, die es sich zum Gelübde gemacht haben, dass sie so lange praktizieren und immer wieder geboren werden, bis sie allen Wesen bei ihrem eigenen Weg zum Erwachen geholfen haben. Die bekanntesten Bodhisattvas sind Manjushri, eine Manifestation von Weisheit, und Jinresi auf Tibetisch oder auf Sanskrit Avalokiteshvara, eine Manifestation von Mitgefühl. Auf dem linken großen Ast sitzen die Hauptschüler des historischen Buddha. Das war einmal Shariputta und Moggallana. Auf dem hinteren Ast sind Berge von buddhistischen Texten. Wenn ihr euch jetzt die Wiese vorstellt, da wo dieser Baum steht, wo ihr euch selbst auch seht, wie ihr Zuflucht zu diesem großen, wunscherfüllenden Baum mit dem Padmasambhava, mit dem Buddha, mit den Büchern, mit den Avalokiteshvara, mit den Hauptjüngern und Schülern des Buddha Zuflucht nehmt. An eure Seite könnt ihr euch alle möglichen Menschen vorstellen, die mit euch gemeinsam diese Zuflucht nehmen. Mit diesem Bild könnt ihr euch innerlich sagen, ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dharma und ich nehme Zuflucht zum Sangha. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie aus diesem wunscherfüllenden Baum aufgrund eurer eigenen Hingabe zu dieser Tradition dieser Segen in Form von hellem Licht all eure Verdunkelungen auflöst. Verdunkelungen, die auf konzeptioneller Ebene da sind, Konzepte über euch selbst, dualistische Wahrnehmungen, was auch immer auf begrifflicher Ebene euch hindert, eure eigene Buddha-Natur zu erfahren, werden durch dieses helle Licht, durch den Segen all dieser Wesen aufgelöst. Und Hindernisse und Verdunkelungen, die auf emotionaler Ebene liegen, unheilsame Gewohnheitsmuster, unheilsame Gefühle. Ihr spürt, wie dieses Licht und dieser Segen euren gesamten Körper ausfüllt und all diese Verdunkelungen reinigt. Und dann lade ich euch ein, dass sich diese Vorstellung des Zufluchtsbaumes sich in Licht auflöst und dass dieses Licht mit euch eins wird. Und ihr in dieser natürlichen Präsenz euch hinein entspannen könnt. Ihr müsst überhaupt nichts tun, sondern ihr seid einfach nur präsent da. Und kommt dann mit der Aufmerksamkeit hier in den Raum wieder langsam zurück. Wer mag, kann sie ein wenig strecken und in seinem Tempo die Augen wieder öffnen. Das war jetzt die buddhistische Variante dieser Grundvisualisation. Und die Christie hat das in der Weise geändert, also jetzt nicht mit der Zuflucht, dass wenn man aus einer anderen spirituellen Tradition kommt, kann man natürlich auch ein ganz anderes Objekt nehmen, was man sich vorstellt. Jesus Christus oder Maria. Und man kann also genau die gleiche Struktur der Übung benutzen mit einem anderen Bild, was die Person, die diese Übung macht, dann in diesen offenen Zustand hineinbringt. Man kann sich vorstellen, das göttliche Licht. Und wenn man eine Person im Sterbeprozess begleitet, kann man ja herausfinden, was die Person visualisieren möchte, was für sie passend ist. Für manche ist es vielleicht Maria, für manche ist es Jesus. Und man kann dann sich vorstellen, dass dieses heilende Licht aus dieser Person auf den Sterbenden ausstrahlt und die ganzen Verdunkelungen, die ganzen Hindernisse dieses Sterbenden reinigt. Diese Übung kann der Sterbende für sich selbst machen als Reinigungspraxis. Die kann man aber auch für den Sterbenden machen. Oder man kann sie gemeinsam mit dem Sterbenden machen, wenn es für ihn passend ist. Das ist ja der spezielle Ansatz von der Christie. Sie nannte ihren Ansatz Spiritual Care und das ist eine spirituelle Sterbebegleitungsübung. Dass man also mit den religiösen Bildern des Betroffenen sehr wohl in der Weise arbeiten kann. Das heißt, man setzt andere Bilder ein. Der Prozess, die Struktur der Übung bleibt gleich. Das heißt, Visualisation dieses heiligen Objektes, dann reinigende und heilende Strahlen oder Energie. Und der dritte Schritt ist, mit dieser spirituellen Wesen oder was man sich da halt vorstellt, eins zu werden. In dem Augenblick, wo wir dann eins sind, ruhen wir in der Natur des Geistes. Und damit kann die Person, die stirbt, entspannt sterben.